Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz zu einem Gespräch, das diesmal nicht in die Philosophiegeschichte, sondern in die Aktualität sehr direkt eingreift, mit Ulrich Körtner. Ulrich Körtner ist Professor für systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Er ist darüber hinaus auch Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin. Und diese zusätzliche Qualifikation, nicht erst mit der Medizin, sondern Ethik, ist auch der Grund, warum dieses Gespräch heute zustande kommt, nämlich über ein ethisches Problem von kaum erahnten Ausmaßen, das sich ergibt durch die Flüchtlings- und Migrantenbewegung. Ich möchte es vielleicht an zwei Stellen ansprechen. Das eine, warum habe ich dieses Gespräch erbeten mit Ulrich Körtner? Weil er einen sogenannten Zwischenruf gesprochen und dann auch schriftlich zur Verfügung gestellt hat über die Spannung, die sich ergibt zwischen, sagen wir es mal gut, dem guten Willen und dem Machbaren im Hinblick auf sittliche Verpflichtungen und Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Und die zweite Zugangsschiene, die ich sagen kann aus meiner eigenen gedanklichen Verarbeitung, war die, dass mir klar geworden ist, einerseits ist es ja so, dass die vielgescholtenen und belächelten Gutmenschen hier plötzlich auf eine ganz überraschende und neue Art und Weise auftreten. Man muss sich nicht genieren dafür. Beinharte Politikerinnen und Politiker stellen sich auf die Seite derer, die sagen, das muss man jetzt tun, das ist das Richtige, that's the right thing to do. Also die gegenläufigen Tendenzen in der Gesellschaft mucken kaum auf. Also Zustände, die wirklich überraschend und aus meiner Sicht zumindest sehr positiv sind. Damit ergeben sich aber neue Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeit ist mir an der Stelle sehr, sehr deutlich geworden, als ich vor aller Freude über die Willkommenskultur in Dreiskirchen, wie das damals war zu Beginn der Entwicklungen, dann die Berichte davon gelesen habe, dass die bestimmten Gangs stärkere Personen, Männer, die Decken und die Spenden einfach auffangen und dort zur weiteren Verkaufsstrategie horten. Und der Punkt, der mir ein bisschen traurig blitzartig gekommen ist, ist, dass das genau an dem guten Willen hängt, dass das mit dem guten Willen was zu tun hat, nämlich mit dem Mangel an Logistik, mit dem Mangel an Bürokratie. Der gute Wille setzt sich durch gegen die Verzögerungstaktik. Wir können das jetzt nicht gleich machen, wir brauchen eine Woche, um das vorzubereiten. Das kann doch nicht sein, sagt der gute Wille. Der gute Wille sagt, wir helfen jetzt. Und das geschieht auch. Die Leute fahren dorthin und haben dort zum Teil enttäuschende Erfahrungen gemacht, indem sie gesagt haben, sie bringen das dorthin, aber sie kommen gar nicht ran. Und wenn sie rankommen, dann schnappen sich das bestimmte Gruppen, die nicht überblickbar sind. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, wie kann das weitergehen? Wie kann das gut gehen, diese Form von gutem Willen zusammen mit den Effekten, die das auslöst und die vom guten Willen alleine nicht mehr steuert werden können? Und da ist Ihr Beitrag für mich genau richtig gekommen. Wie kommen Sie auf die Gesinnungsethik und Verantwortungsethik-Unterscheidung in dem Zusammenhang?
Nun, ich habe am Beginn des Zwischenrufes, der in Ö1 gelaufen ist und auf den Sie mich jetzt gerade angesprochen haben, an einen berühmten Vortrag des Philosophen und Soziologen Max Weber erinnert. Der hat 1919 einen Vortrag mit dem Titel Politik als Beruf gehalten und dann auch veröffentlicht. Und er hat in diesen unterschieden zwischen zwei Grundtypen von Ethik, nämlich zwischen Gesinnungsethik auf der einen Seite und Verantwortungsethik auf der anderen Seite. Ich kann das gleich auch noch etwas erläutern. Mir schien es jedenfalls hilfreich zu sein, und das war eigentlich auch die Absicht, die ich mit diesem Zwischenruf verfolgt habe, in die im Moment ja auch hoch emotional aufgeladene politische Debatte, ich sag mal, ein analytisches Instrument einzuführen. Denn weil Sie mich jetzt schon als Ethiker angesprochen haben, ich gehe mal davon aus, dass Ethiker auch moralische Einstellungen haben, und das möchte ich auch für mich selber in Anspruch nehmen, und dass ich auch aus moralischer Einstellung heraus versuche, mein Leben zu führen, oder als Theologe bin ich auch ein Christ, der versucht, sein Leben aus dem christlichen Glauben heraus zu verstehen und zu führen. Aber die Ethik ist etwas anderes als Moral oder die Verteidigung der Moral. Sie ist zunächst mal nach meinem Verständnis eine Theorie von Moral. Sie hat dann zwar ihrerseits auch wieder moralische Implikationen, insofern wir uns in der Ethik mit Moral und ihren Normen und Werten, wie man das dann so nennt, nicht wie Soziologen beschäftigen, gewissermaßen völlig moralfrei, sondern wir versuchen, zu normativen Urteilen zu gelangen. Aber wenn wir da uns zum Beispiel anschauen, in welcher Weise so zwischen gut und schlecht oder gut und böse unterschieden wird in vorgängigen Moralen, dann stellt man sich bei der Ethik die Frage, ist es eigentlich gut oder schlecht, nach einer bestimmten Moral zwischen gut und schlecht oder gut und böse zu unterscheiden. Und um jetzt wieder auf unser Problem Flüchtlingspolitik, Migration und alles, was damit zusammenhängt, zurückzukommen, da gibt es eben in starkem Maße jetzt moralische Impulse, die ich unterstelle, nicht nur auf der Seite derer, die zum Beispiel jetzt für eine sehr weitgehende Öffnung der europäischen Länder für Migration und für Flüchtlinge sind, sondern auch bei denen, die vielleicht eher eine Besorgnis zum Ausdruck bringen, vorhanden sind. Und meine Aufgabe als Ethiker sehe ich zunächst mal darin, zu schauen, wie eigentlich die Kodierung von solchen politischen Fragen durch Moral funktioniert und was sie dann auch für Wirkungen erzielt. Und da scheint mir eben die Unterscheidung, die Max Weber eingeführt hat, zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik hilfreich zu sein und ein bisschen Klarheit in die momentan laufenden Debatten, auch die Erregungen und Konflikte, die sich da abzeichnen, zu bringen.
Da möchte ich ein bisschen nachfragen. Sie haben es sehr sorgfältig und abwägend gegeneinander gestellt. Auf der einen Seite also die moralische Emotionalität, Entrüstung, Abscheu, Zuwendung und sowas, was nicht die Sache der Ethik ist. Ethik ist an dieser Stelle, Sie sagen, analytisches Instrumental, aber das war nicht alles, was Sie gesagt haben. Sie haben nur gesagt, das hängt zusammen. Und das ist ja in einem gewissen Sinn das Beunruhigende an der Stelle, weil in dem Moment, in dem Sie einen Zwischenruf zum Beispiel in eine hochemotional gefärbte Debatte hineinbringen, nehme ich mal an, werden einige Leute sehr verblüfft gewesen sein und gesagt haben, das ist doch ein Spielverderber. Warum spricht er jetzt von analytischem Instrument? Warum bringt er jetzt eine solche Form von Abwägung hinein, wo es doch darum geht, erstens, dass man auf der Stelle hilft und an der zweiten Stelle, wo wir erst mal seit langer Zeit wieder mal im richtigen Weg sind. Also wie schafft man das? Wie schaffen Sie es an der Stelle, diese von Ihnen angesprochenen auch moralischen Konsequenzen der Ethik an der Stelle halt auch glaubhaft zu vertreten?
Ob ich das schaffe oder ob mir das da konkret gelungen ist, darüber kann man durchaus geteilter Meinung sein, weil die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren, dass manche das enorm hilfreich empfunden haben und auch als Versuch, manche haben sogar gemeint, gelungenen Versuch einer Versachlichung der Debatten zu bringen. Andere haben mir aber, die sich vielleicht eher auch dann als Gesinnungsethiker oder Ethikerin deklariert haben, mir gegenüber, mir genau das zum Vorwurf gemacht, dass ich überhaupt diese Unterscheidung eingeführt habe und dann am Ende gesagt habe, ich wünschte mir etwas mehr Verantwortungsethik statt bloß Gesinnungsethik. Und das will ich aber gerne auch nochmal erklären. Mein Anliegen war in der Tat nicht moralfrei, aber doch mehr, wenn ich so sagen soll, mit der Stimme der Vernunft zu sprechen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, das andere ist unvernünftig. Es gibt unterschiedliche Rationalitäten. Und auch das möchte ich noch sagen. Charles Taylor, ein sehr bedeutender zeitgenössischer Philosoph aus Kanada, hat mit Recht das kritisiert, was er die desengagierte Vernunft nennt. Also ich bin durchaus dafür, dass die Vernunft sich engagieren soll oder dass sie im Grunde immer auch nur in einer engagierten Form agieren kann. Und die reine Form des Desengagements ist dann auch ein Stück weit eine Selbsttäuschung oder hat dann eben auch schon ganz bestimmte praktische Konsequenzen wieder. Aber so gewiss, also das Plädoyer für eine engagierte Vernunft Unterstützung verdient, muss man doch zwischen einer analytischen Kraft der Vernunft auf der einen Seite und einer reinen Emotionalisierung von politischen und moralischen Auseinandersetzungen auf der anderen Seite unterscheiden. Und da ist mir jetzt eben nochmal wichtig, was Weber eigentlich wollte. Er redet jetzt nicht von den Menschen, die nur nach Gesinnung leben und die anderen, die nur von Verantwortung leben, sondern er redet von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Und die Gesinnungsethik ist durchaus auch eine reflektierte Position nach seiner Lesart. Es geht aber dabei darum, dass eine solche Ethik die moralische Qualität des Handelns oder auch die moralische Qualität von sittlichen Prinzipien, Maximen oder Normen daran bemisst, ob eine reflektiert gute Absicht vorliegt. Und die Frage, welche Folgen es hat, diesen Maximen zu folgen, wird gewissermaßen abgeschwächt, weil man davon ausgeht oder den Optimismus hat, dass das, was aus gutem Willen heraus getan wird, am Ende auch schon gute Folgen nach sich zieht. Und er führt dann als ein Beispiel für das, was er jetzt unter Gesinnungsethik versteht, etwa die Bergpredigt im Neuen Testament an. Die Bergpredigt Jesu, von der wir heute wissen, das ist jetzt nicht Originalton Jesus, sondern das ist eine literarische Komposition des Evangelisten Matthäus. Möglicherweise gibt es da literarische Vorstufen. Ich will aber jetzt da nicht auf die Details eingehen. Das Entscheidende ist, wenn Weber sagt, die Ethik Jesu, so wie sie in dieser Bergpredigt uns dargestellt wird, sei eine Form von Gesinnungsethik, dann meint er nicht, so sagt man oft mit der Bergpredigt, kann man keine Politik machen, gemeint sei, man solle diese Bergpredigt sowieso nicht buchstäblich befolgen, sondern er meint gerade, wenn man das ernst nimmt und also sagt, das will ich buchstäblich befolgen, dann sei man ein Gesinnungsethiker, weil man nämlich die Folgen des Tuns letztlich der göttlichen Vorsehung überlasse. Und das ist für ihn der springende Punkt, dass er sagt, es gibt eben eine Form von Gesinnungsethik, die letztlich religiös grundiert oder motiviert ist und von so etwas wie der göttlichen Vorsehung, also lateinisch der Providentia Dei, ausgeht. Und wir haben, auch wenn Sie so wollen, säkulare Formen von so einer Gesinnungsethik, wenn also zum Beispiel Adam Smith, der immer so als Pate des kalten Kapitalismus dargestellt wird, das ist aber eine arge Verkürzung, sagt, wenn alle in einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft ihren eigenen Interessen nachgingen, dann würde daraus für alle ein Gemeinwohl entstehen. Und wodurch entsteht das? Durch eine invisible hand, also es ist letztlich die unsichtbare Hand Gottes, die da noch als eine Denkfigur eine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen, dann würde ich sagen, Gesinnungsethik wird von solchen Leuten vertreten, also nach meinem Dafürhalten etwa von der deutschen Bundeskanzlerin Merkel, wenn die sagt, jetzt allen zu helfen, das ist unsere nicht nur unmittelbare Pflicht, sondern das müssen wir auch mittelfristig so weiter tun. Da darf es auch beim Zuzug von Flüchtlingen, die sich also auf das Asylrecht berufen, keine Obergrenzen geben. Und wenn man dann fragt, ja, aber was soll dabei herauskommen, dann ist so das Zutrauen da, das wird sich schon richten oder im Laufe des Prozesses wird man dann dafür Lösungen finden. Also dieses Merkelsche, wir schaffen das, kann ich ein Stück weit als einen Widerhall dieser Denkfigur von der Providentia Dei sehen, nämlich, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden in dem Sinne, die Frau ist oberflächlich, macht sich keine Gedanken, sondern es ist ein Optimismus da, wenn alle nur aus dem gleichen Motiv heraus kollektiv handeln, wird sich dann am Ende schon das Gute dabei heraus. Und für Weber ist es so, dass er dann eben sagt, ihm persönlich wäre diese Art von Vorsehungsglauben nicht mehr erschwinglich. Das hing nun damit auch zusammen, dass er sich für religiös unmusikalisch hielt.
Sie haben in dieser Darstellung einen Bogen gezogen von der Bergpredigt zur Bundeskanzlerin. Und da ist ja eine interessante Differenz drinnen, die ich jetzt nur mal ansprechen möchte. Der eine Stichwort ist Selbstvertrauen, Gottvertrauen. Das eine Stichwort ist Gottvertrauen und der andere Stichwort ist Selbstvertrauen. Und es ist für die Perspektive des Gottesvertrauens, also wenn wir uns auf dem Terrain einer theologischen Fakultät bewegen, ist ja in einer Weise nicht dramatisch, was dagegen zu sagen. Ja? Der Mensch denkt, Gott lenkt, gibt ein Schicksal in die Hand Gottes, es lassen sich zahllose Beispiele bringen, wo Leute sich im Vertrauen auf Gott einer guten Sache gewidmet haben. Sei es, dass sie dabei Schiffbruch erlitten. Eine Tröstung des Glaubens besteht darin zu sagen, es macht nichts, wenn du Schiffbruch erleidest, dein Leben ist in Gottes Hand, etc. etc. Das wäre jetzt mal meine erste Frage. Soll man das jetzt mit Skepsis betrachten, gerade von den Höhen der Theologie? Und die andere Sache ist die, wie kommt es denn dazu, dass dieses Gottesvertrauen jetzt in Selbstvertrauen, nämlich wir schaffen das, überkippt? Und zwar, wie Sie natürlich sehr pointiert sagen, ist dieses Selbstvertrauen ja noch immer irgendwo gehalten von etwas, was nicht ich selbst bin, weil der Appell an das Wir, sei das das Volk, sei das unsere Administration, sei das unser guter Wille und so, das ist ja nicht etwas, wofür ich einstehen könnte. Da appelliere ich ja an eine externe Macht, wenn es auch keine jenseitige Macht ist. Aber die beiden Gesten scheinen mir doch, sagen wir mal, sehr unterschiedlich zu sein und auch in der öffentlichen Diskussion sind sie unterschiedlich, nämlich auf der einen Seite sozusagen der gute Wille der Leute, die motiviert an der Stelle etwas spenden, eine Energie und Zuwendung einsetzen und auf der anderen Seite Politiker. Dürfen Politiker diese Art von Selbstvertrauen für andere Leute vorgeben?
Ja, das ist jetzt ein ganzes Bündel von Fragen, das Sie mir gestellt haben. Ich möchte zunächst mal bei der dezidiert theologischen Frage ansetzen, weil die mich nun als Theologen auch existenziell stark beschäftigt, ob, wenn ich für Verantwortungsethik plädiere, ich nicht damit, wenn man so will, für eine Art von ethischem Atheismus eintreten würde, weil man sagt, Weber rechnet nicht mehr mit der Providentia Dei, also wie kann ein Theologe jetzt selber für Verantwortungsethik plädieren? Da muss man nun aber sehen, es gibt in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts und auch in der Gegenwartsdiskussion durchaus unterschiedliche Konzeptionen einer Verantwortungsethik. Und die Frage, wer hier wen zur Verantwortung zieht, also Verantwortung ist so etwas wie eine soziale Konstruktion. Der Begriff mag schon etwas abgegriffen erscheinen, ist aber alles andere als trivial. Das heißt, Verantwortung besteht nicht einfach an sich, sondern sie tritt nur da in Erscheinung, wo, wie wir so sagen, Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das setzt auch voraus, sie erstmal als eine solche überhaupt wahrzunehmen. Oder es wird einem Verantwortung übertragen oder wir werden zur Verantwortung im Sinne von Rechenschaft gezogen. Dann ist die Frage, für welchen Geltungsbereich jemandem Verantwortung übertragen wird oder er sie für sich als Aufgabe übernimmt. Und last but not least, für wen oder was hat man Verantwortung? Und dann ganz entscheidend, wer ist die Instanz, der gegenüber Verantwortung wahrgenommen wird? Da haben wir also bei Weber so diffus irgendwie die Geschichte oder die Zukunft. Das ist, wenn man so will, dann eine Art auch von immanenter Transzendenz. Und da sieht man dann schon, diese Gegenüberstellung ist nicht eine vollständige Alternative oder dass man sagt, das sind also kontradiktorische Positionen, sondern Weber ist sich dessen bewusst, dass auch die Verantwortungsethik, die jetzt also für die Folgen des eigenen Tuns stärker auch einsteht als die Gesinnungsethik und also, wenn man so will, ein Kalkül errechnet, was sind die mutmaßlichen Folgen meines Tuns, sodass ich nicht sagen kann, es geht nur um die gute Absicht, sondern muss mir klar machen, dass gut gemeint oft das Gegenteil von gut und gut gemacht ist, dass er dann schon sehr wohl weiß, ohne sozusagen ein gesinnungsethisches Motiv funktioniert dann auch eine Verantwortungsethik nicht. Und man kann der Gesinnungsethik nicht unterstellen, dass sie die Folgen gänzlich ausblendet, aber sie hat vielleicht einen anderen Zugang dazu, wie die Folgen sich darstellen. Um nochmal ein Beispiel zu geben, wenn eben Jesus in der Bergpredigt sagt, schläg dich einer auf die linke Wange, dann halte ihm auch die rechte hin und dann also zur Gewaltlosigkeit aufruft, dann gibt es eben die eine Lesart dieses Textes, die sagt, nach den Folgen wird hier im Grunde gar nicht gefragt. Denn das Ganze, diese Bergpredigt steht unter dem Eindruck des erwarteten, nahe herbeigekommenen Reiches Gottes, beziehungsweise könnte man dann auch sagen des Weltendes. Da muss ich mir keine Gedanken machen, ob eine Gesellschaft dauerhaft so funktioniert, wenn man diese radikal pazifistische Position für sich einnimmt. Eine andere Lesart, die ich aber auch als Gesinnungsethik betrachte, greift dieses Wort auf. Das hatten wir also in der friedensethischen Debatte der 1980er Jahre ganz intensiv oder auch schon davor und auch noch danach. Aber gerade so, als es etwa um die ganze Frage atomarer Hochrüstung in der Welt ging und wir noch die bipolare Konfrontation zwischen Ost- und Westblock hatten, dass dann eben immer wieder argumentiert wurde, dieses Gebot der Feindesliebe, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin, das sei im höchsten Grade deshalb vernünftig, weil man davon ausgehen kann, das Gegenüber wird durch diese Geste der Unterwerfung beschämt und wird dann vielleicht von der eigenen Gewalttätigkeit ablassen, in sich gehen und zu Friedfertigkeit motiviert werden. Also man versucht dann eine Rationalisierung herbeizuführen, sodass man sagen könnte, da wird aus gesinnungsethischen Motiven heraus eine utilitaristische Lesart der Bergpredigt angeboten, indem man sagt, das sei gar nicht wieder vernünftig und dann vielleicht dieses Gebot damit beiseite wischt, dass man sagt, so kann man eben keine Politik machen, sondern das sei höchst vernünftig, das sei geradezu eine Strategie und dann verweist man vielleicht auch auf den Erfolg des gewaltlosen Widerstandes eines Mahatma Gandhi gegenüber den Briten. Nun weiß man nicht, ob das bei anderen Völkern und Nationen auch so funktioniert hätte, wie das eben bei Gandhi funktioniert. Also wenn ich jetzt etwa an die grausigen Schlechtereien zwischen Hutu und Tutsi in Zentralafrika denke, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Also jedenfalls, man versucht es so zu rationalisieren. Nun ist es aber so, ich sagte ja, man darf das nicht komplett gegeneinander ausspielen, aber wenn wir jetzt eben fragen, was sind dann die möglichen Instanzen, das ist dann so bei Hans Jonas etwa, der ein Prinzip, sein Buch Prinzipverantwortung geschrieben hat, er versucht eine eigentlich nicht religiöse Verantwortungsethik zu konzipieren, die am Ende aber dann doch wieder auf so etwas wie das Heilige zu sprechen kommt, aber einen kategorischen Imperativ formuliert, nämlich dass überhaupt eine Menschheit sein soll. Und dann ist die Zukunft gewissermaßen so die Instanz, vor der man sich rechtfertigen muss. Und so könnte ich jetzt noch einige andere Beispiele für, wenn Sie so wollen, rein philosophische Konzepte geben. Es beschäftigt mich aber ganz stark als Theologe, ein dezidiert theologisches Konzept von Verantwortungsethik, das der evangelische protestantische Theologe Dietrich Bonhoeffer formuliert. Denn seine Ethik, die unvollendet geblieben ist, weil Bonhoeffer als Märtyrer des Widerstands gegen Adolf Hitler kurz vor Kriegsende noch ermordet worden ist, Bonhoeffer entwickelt eine dezidiert christliche, christologisch begründete Verantwortungsethik als Antwort auf Max Weber, er setzt sich aber eben intensiv damit auseinander. Und wenn man jetzt eben sich anschaut, dass der späte Bonhoeffer in der Haft, er war dann im Militärgefängnis, geschrieben hat, dass er nachdenkt über ein religionsloses Christentum, dass er dann so beschreibt, dass er ausgehend von der Szene, wo nach der markinischen Darstellung, also nach dem Markus-Evangelium, Jesus am Kreuz hängt, und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Bonhoeffer kommentiert diese Szene so, dass er dann sagt, das sei unsere Situation, in einer Welt zu leben, die so ist, als ob es keinen Gott gäbe. Da bin ich bei Max Weber, der sich für religiös und musikalisch hält und sagt, der Glaube an die Providentia Dei, die göttliche Vorsehung, ist nicht mehr erschwingbar. Also wir leben in einer Welt, die so ist, als ob es Gott nicht gäbe. Aber der Christ im Glauben an Gott versteht diese Situation religiös so, dass der Gott, der uns dauernd verlässt, so wie eben Jesus schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der Gott ist, vor dem wir dauernd stehen. Also das heißt, wir sind in einer Welt, die so ist, als ob es Gott nicht gäbe und können nicht einfach im Alltag immer auf die göttliche Vorsehung trauen. Wir müssen die Welt gestalten, als ob es Gott nicht gäbe, aber das vor Gott gewissermaßen aus einem Gottvertrauen heraus. Und da kommt also gewissermaßen auf eine sozusagen eine paradoxen Denkfigur Gott wieder in die Welt hinein, die gleichzeitig aber in ihrer radikalen Weltlichkeit gesehen wird. Und dann macht sich Bonhoeffer in der Situation des aktiven Widerstandes gegen Hitler, er war also an den Vorbereitungen des Attentates vom 20. Juli 1944 beteiligt, Gedanken über den Erfolg. Und wo er eben sagt, also das eigene Handeln, das hieß bei ihm ja wirklich jetzt im Widerstand aktiv tätig zu sein, kann sich nicht nur nach den guten Absichten bemessen, sondern da muss man auch fragen, hat das, was ich tue, wohl Erfolg oder auch nicht? Und für die Politik würde das jetzt eben nochmal heißen, es kann dann im Bonhoefferschen Sinne gerade ein tiefes Gottvertrauen sein, aus dem heraus ich eben mehr sozusagen vor Gott klar mache, dieser Gott sagt mir jetzt, du kannst dich nicht einfach darauf verlassen, dass ich schon richten werde, sondern du musst eben selber Verantwortung in der Welt auch für die Folgen deines Tuns übernehmen.
Haben die Geschwister Scholl dagegen verstoßen? Weil wenn man jetzt Bonhoeffer nimmt als jemand, der, wie Sie das ausführen, hineingeraten ist, auch in die Verantwortungsethik, da würde man instinktiv einmal sagen, wir drücken ein paar Flugzettel, wir streuen die Universität München aus, das ist schon mal das Zeichen, das ist die richtige Sache, übermorgen kommt die Gestapo, eine Woche später sind wir tot. Ist das vertretbar? Wie schaut das aus?
Wenn ich jetzt Bonhoeffer nochmal vergegenwärtige, der hat immer gesagt, dass sich die Übernahme von Verantwortung nicht einfach verallgemeinern lässt, sondern immer aus einer konkreten Situation heraus die Entscheidung getroffen werden muss. Also es hat bei ihm dieses Konzept auch ein situationsethisches Element, wie man das nimmt. Darum glaube ich, weder Bonhoeffer hätte jetzt über die Geschwister Scholl den Stab gebrochen, noch steht mir das als einem Nachgeborenen zu. Und wenn ich gesagt habe, man darf beides auch nicht gegeneinander stellen, jetzt im Rahmen einer christlichen Theologie, wir kommen ja dann, denke ich, auch nochmal auf allgemeine philosophische Bezüge zu sprechen, ist es doch eben so, da würde ich jetzt von der Komplementarität von unterschiedlichen Haltungen sprechen. Also jetzt könnte man sagen, na gut, das ist so der Versuch, einfach irgendwie wohl abgewogen jedem ein bisschen Recht zu geben. So meine ich das aber nicht, sondern denke etwa an das Beispiel Friedensethik. Eine radikal-pazifistische Position halte ich aus verschiedenen Gründen nicht verallgemeinerungsfähig und glaube nicht, dass sie auf die Dauer tragfähig ist. Gleichwohl, glaube ich, sind wir darauf angewiesen, dass es auch Menschen gibt, die sozusagen durch ein radikales Lebenszeugnis einstehen für eine Botschaft, die sich eben in der Bibel und in der Überlieferung Jesu findet.
Ja, Wehrdienstverweigerung.
Ja, zum Beispiel, also zum Beispiel wäre dann eben das Beispiel. Und insofern gibt es da für mich eine gewisse Komplementarität. Komplementarität heißt ja, kommt ja eigentlich so in der Physik vor, aber wir haben es auch in anderen Bereichen diese Begriffe, nämlich, dass man sagt, das sind zwei Sichtweisen, die eigentlich zunächst mal in einem scheinbar unauflöslichen Widerspruch zueinander stehen und wo nur eine der beiden Seiten Recht haben kann. Also zum Beispiel in der Atomphysik die Frage Welle oder Teilchen, dass man sagt, es kann eigentlich nicht beides gleichzeitig sein, aber man kommt drauf, das hängt dann immer vom jeweiligen Beobachterstatus ab, wie die Experimente geführt werden, warum mal das eine, mal das andere plausibel ist. Und insofern, Komplementarität meint eben nicht spannungsfreies Nebeneinander, sondern meint ein höchst spannungsvolles, durchaus auch konfliktvolles Gegenüber von ethischen Positionen. Deshalb zum Beispiel, wenn ich für Verantwortungsethik plädiere, bin ich weit davon entfernt, Menschen, die aus für mich ganz lauteren Motiven gesinnungsethisch argumentieren und auch gesinnungsethisch motiviert handeln, als Gutmenschen abzuqualifizieren. Manche haben sich zum Beispiel von mir offensichtlich so qualifiziert gefühlt, denen musste ich sagen, weder habe ich einen solchen Begriff gebraucht, noch denke ich auch in dieser Weise. Das ist eben überhaupt nicht mein Zugang. Und auch für mich persönlich nehme ich in Anspruch, in bescheidenem Maße Flüchtlingshilfe zu leisten, wo ich eigentlich auch aus dieser Motivation heraus handle. Da sind jetzt vor mir Menschen in Not, die brauchen meine Hilfe. Und da gilt es nicht, drüber nachzudenken, ob man denen jetzt helfen soll oder nicht.
Thank you.
Ich möchte gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie gesagt haben, und einen zweiten Punkt reinbringen, den Sie nicht gesagt haben, und der ist da vielleicht ein bisschen ein kleines externes Schockmoment reinbringt. Die Beschreibung der Verantwortungsethik, wie Sie es gemacht haben, liegt ja durchaus nahe an Corporate Ethics Code. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, das hätten doch die VW-Ingenieure wissen sollen. Ja? Dort gehört die Verantwortungsethik hin, in einem ungeschönten Sinn. Ja? Die sollen sich verdammt noch einmal darüber Gedanken machen, was sie anrichten, wenn sie bestimmte Regeln überschreiten. Und diese Regeln sind durchaus moralische, ethische Regeln, nämlich du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen. Und gleichzeitig aber sind sie ja ausgesprochen ratsam, wie man jetzt sieht. Also sehr viel Vernunft stützt an dieser Stelle die Verantwortungsethik. Erste Bemerkung. Ja. Und um die Komplementarität, die Sie jetzt angesprochen haben, ein bisschen auszureizen, erinnere ich jetzt noch an das Zweite, was Sie gesagt haben, was mich sozusagen getroffen hat, nämlich im Zusammenhang mit der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist von der Naherwartung gekennzeichnet, hat was Eschatologisches. Ja. Die Welt geht sowieso unter, um es nach Lumpazi Vagabundus zu sagen. Und an der Stelle ist es so, dass es eben nicht mehr zu überlegen, zu reflektieren und so weiter ist, was da jetzt noch alles dazwischen kommt, sondern da kann man schon einmal, ich sage es jetzt im religiösen Terminus, Zeugnis für das Reich Gottes ablegen. Ja. Und was ist jetzt das Verhältnis zwischen der Betrugsaffäre in einer großen Firma und der Tatsache, dass Leute auftreten und sagen, wir sind zum Teil nicht von dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber wir müssen Zeugnis geben, gegen die Instrumentalität dieser Welt. Ich meine, komme ich jetzt sozusagen darauf, was heißt es, glaubend zu leben in einer Art und Weise. Und kann man da diesen ein bisschen beruhigenden Rat geben, den Sie geben? Das muss eben ausgehalten werden. Wahrscheinlich ist es so, ist irgendwie ein letztes Wort. In einer kirchlichen Gemeinschaft muss das beides ausgehalten werden. Es gibt Amtsträger, es gibt Charismatiker. Kann man das so sehen? Aber wenn es dann in die Politik geht, ist es natürlich noch ein anderer.
Wenn wir jetzt erst einmal auf VW zurückkommen, da hat es ganz offenkundig systemimmanent an Courage gemangelt, sich allgemeinen Vorgaben entgegenzustellen. Ich kann mir jetzt, glaube ich, wie alle anderen auch, die das Ganze von außen beobachten, im Moment noch gar kein Urteil anmaßen, wer wirklich der oder die Hauptverantwortlichen sind. Im Moment erleben wir, dass man das alles dem Herrn Winterkorn jetzt zuschiebt und sagt, der hat völlig unrealistische Vorgaben gemacht, den CO2-Ausstoß bei Dieselmotoren um 30% zu senken. Das war einfach nie zu schaffen, aber es hat sich auch niemand dem in den Weg stellen wollen. Und so haben dann alle mitgemacht. Sei es drum, der Unterschied zur Bergpredigt wäre für mich, dass ja hier eben keineswegs aus der Absicht heraus, ich sag mal, dem Reich Gottes den Weg zu bereiten, sondern nur der Firma VW und den eigenen Automarken da die Bahn zu ebnen, zu handeln. Und das heißt, auf der einen Seite ist eben ja die Erwartung der baldigen Gottesherrschaft, wenn wir dann sagen, das ist so mit einem Gedanken wie Weltende verbunden, ist dieses Weltende ja nicht das, worauf man an sich hofft, sondern man hofft eben auf den Anbruch der Gottesherrschaft. Während bei denen, die eben notorisch gelogen und betrogen haben, um sinnvolle CO2-Richtlinien zu unterlaufen, wenn man überhaupt jetzt schon von Apokalyptik sprechen will, ja, der zynische Grundsatz wäre nach uns die Sintflut. Und das heißt also, man nimmt dann durch das eigene Handeln billigend die Zerstörung der Umwelt in Kauf, aber nicht in der Hoffnung, dass dann das Reich Gottes kommt, sondern dass man nur sagt, die einzige Naherwartung, in der wir leben, das sind die Quartalsbilanzen, an denen wir immer gemessen werden und an denen sich dann auch die Boni bemessen.
Das ist auch wirklich eine Naherwartung.
Das ist so wirklich eine Naherwartung. Wobei natürlich, wenn man dem Thema weiter nachgehen wollte, da enorm viel theologisches Potenzial in dieser Fragestellung ist, weil eben das Wirtschaftsleben in hohem Maße eine Glaubensangelegenheit ist. Also der ganze Aktienmarkt, könnte man sagen, ist eine reine Glaubenssache. Also es geht um so etwas wie Vertrauen. Vertrauen. Also eben lateinisch Kredit, da steckt das Credo drin. Ich glaube dir, ich vertraue dir, und zwar, es wird ein Scheck auf die Zukunft ausgestellt. Also da ließe sich eine Menge in der Tat noch theologisch weiter drüber nachdenken, aber eben der Unterschied ist nochmal die Motivation, aus der heraus hier gehandelt wurde, es nur wirklich eine ganz konträre zu dem, was hinter der Bergpredigt steht. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Politik zurückkommen, auch nochmal auf die konkreten Fragen der Flüchtlingspolitik. Wir können jetzt, denke ich, nicht alle in den Details behandeln. Aber auf der einen Seite ist jetzt eben, kann man sagen, ein starker gesinnungsethischer Drive, jedenfalls hier bei uns in Österreich und vor allem in Deutschland, wobei wir natürlich ein Stück weit, wenn ich das so sagen soll, Trittbrettfahrer sind, weil wir immer hoffen, dass diese Linie in Deutschland noch möglichst lange hält, sodass also doch das Gros der Leute bei uns eigentlich sich nur im Transit befindet. Auch wenn man anerkennen muss, dass auch bei uns die Zahl von Flüchtlingen, die aufgenommen werden, um zu bleiben und die dann eben auch hier einen Antrag auf Asyl stellen, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, sicher so hoch ist oder sogar noch etwas höher als derzeit in Deutschland. Aber da wollen wir jetzt nicht sozusagen drum rittern, wer da noch ein paar mehr hat. Ich will nur sagen, man sollte jetzt nicht so sagen, dass bei uns ja sowieso alle nur durchgeschleust werden und dann hat man immer gut reden. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben auf der einen Seite dieser ja auch ethische Optimismus, wenn alle nur weiter aus dieser Gesinnungshaltung heraus das Richtige tun, dann wird es gewissermaßen von selbst auch positive Effekte haben. Da haben also nicht nur Politiker wie Frau Merkel, sondern auch führende Persönlichkeiten aus dem Bereich der Wirtschaft so argumentiert, indem man zum Beispiel, und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich gesagt habe, es gibt eine utilitaristische Auslegung der Bergpredigt, dass man sagt, Gewaltlosigkeit kann doch auch einen ganz nützlichen Effekt haben. Also man kann das geradezu rational erklären, warum man sich so verhalten soll. Und hier ist es so ähnlich, dass man dann sagt, also die Argumente sind dann ja, wir haben eine sinkende Bevölkerungszahl, wir brauchen aber einen Zuwachs in der Bevölkerung, und zwar, weil sonst unsere Wirtschaft nicht mehr florieren kann. Also wir brauchen Kräfte für den Arbeitsmarkt und wir brauchen gleichzeitig Kräfte, die unsere Sozialversicherung finanzieren, allen voran das Gesundheitswesen und die Pensionskassen auffüllen. Jetzt könnte man sagen, dafür sollte man eine gezielte Einwanderungspolitik machen. Vor dem hat man sich herumgedrückt.
Wenn man das schon vorher gewusst hätte, würde es glaubhafter klingen.
Dann würde es glaubhafter klingen. Also man hat sich vor dem herumgedrückt. Jetzt kommt plötzlich das Problem der Flüchtlinge, die relativ ungesteuert derzeit jetzt über den Balkan, aber vergessen wir nicht auch über das Mittelmeer an anderer Stelle, nämlich von Syrien, Tunesien kommend Richtung Italien sich auf den Weg machen. Und nun sagt man, ja, könnte das nicht gewissermaßen ja geradezu ein Wunder sein? Und wieder hochtheologisch würde man von einem Wunder sprechen. In Deutschland spricht man dann in so einer etwas säkularisierteren Form von einem Sommermärchen. Wobei
nach für der mich Weltmeisterschaft
interessant ist für mich, also immer, Deutschland tickt aus verschiedenen Gründen immer sehr stark so, dass es da ja eine ganz enge Verquickung von Fußball und, wenn man so sagen soll, Zivilreligion gibt. Das ist gewissermaßen die Zivilreligion. Also ständig werden auch in der Politik Vergleiche zum Fußball gezogen, dass man dann sagt, der Ball liegt jetzt im Feld der Opposition und dies und das. Und ebenso wie es das Sommermärchen der Fußball-Weltmeisterschaft gab, von der es jetzt so ruchbar wird, dass sie möglicherweise ein gekauftes Sommermärchen gewesen ist, sagt man, jetzt haben wir wieder ein Sommermärchen. Also man hat erstmal ganz euphorisch von Märchen gesprochen. Und wenn ich das jetzt eben als Theologe, als analytischer Theologe betrachte, dann fällt mir eben auf, das ist im Grunde eine theologische Denkfigur, nämlich mit dem Märchenbegriff hat man so eigentlich so eine wundersame Sphäre angesprochen. Es ist wie ein Wunder. Und es gab ja auch schon mal im Fußball ein Wunder, nämlich das Wunder von Bern, ne? Als Deutschland wundersamerweise nach dem Zweiten Weltkrieg erstmalig wieder Weltmeister wurde und man das auch nach der ganzen Nazi-Zeit eben auch vor diesem Hintergrund so hochstilisiert hat. So, und jetzt hofft man also wieder auf ein Wunder, und in diesem Fall, und das wäre dann gewissermaßen die Providentia Dei, nämlich man hat, wie sagt man heute so gern, seine Hausaufgaben in der Politik nicht gemacht, nämlich eine gescheite Migrationspolitik, eine Einwanderungspolitik hat man nicht auf den Weg gebracht, gilt für uns in Österreich im Grunde auch nach wie vor. Und nun sagt man, ja, aber plötzlich könnten sich vielleicht diese ganzen Probleme die wir mit der Demografie, mit dem Arbeitsmarkt, mit den Pensionskassen haben, wie von Zauberhand lösen, indem nämlich die Flüchtlinge nun diese ganzen demografischen Probleme lösen. Und dann kommt eben ein Optimismus, dass man sagt, da kommen lauter syrische Ärzte und die werden also dann unser Gesundheitssystem wieder flott machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Ostdeutschland ist ein nicht so dicht bevölkertes Gebiet, wo gerade noch darüber geklagt wurde, dass viele Landärzte in Pension gehen und man findet keine Leute mehr, die da am Land noch als Arzt tätig sein wollen. Das haben wir bei uns in Österreich auch. Jetzt hätten wir vielleicht wundersamerweise die Lösung dieser Probleme. Und mein Problem, das ich da jetzt als Ethiker habe, nicht nur als Staatsbürger, sondern auch als Ethiker, aber auch als Christenmensch und Theologe ist, dass ich eben denke, ohne jetzt auf all diesen Gebieten, die man da befragen muss, Ökonomie, Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften und dass sich eben dieses Wunder so nicht einstellen wird. Also dass diese Invisible Hand nicht einfach so alles richten wird, wie man sich das denkt. Das ist für mich jetzt, um das ganz deutlich zu sagen, das ist für mich kein Argument, um weiteren Zuzug von Flüchtlingen einfach zu stoppen und zu sagen, wir müssen die Grenzen dicht machen. Es geht mir nur darum, dass man mit mehr Nüchternheit nicht nur mögliche Chancen, sondern auch mögliche Risiken oder Probleme benennt und dafür Strategien entwickelt. Und da, glaube ich, genügt es nun wirklich nicht zu sagen, und so habe ich das, wir schaffen das schon verstanden, wenn wir nur einen ungebrochenen Optimismus haben, nach dem Motto, der Glaube kann Berge versetzen, kann er vielleicht auch Flüchtlingsberge versetzen, dann werden diese ganzen Probleme, die jetzt in den Niederungen des Alltags sich einstellen, schon mehr oder weniger von alleine lösen. Wenn dann zum Beispiel von Frau Merkel nachgeschoben wurde, sie hätte gemeint, wir schaffen das, aber wir schaffen das nicht allein, also das schaffen wir nur im Rahmen gesamteuropäischer Konzepte, da kann man sagen, im Prinzip mag sie damit recht haben, nur was mache ich, so scheint es im Moment jedenfalls sich weiterzuentwickeln, wenn dieses Europa eher zerbricht, als dass man sich da nun einen Ruck gibt und sagt, wir wollen eine gemeinsame kohärente Flüchtlingspolitik machen. Also man schafft es schon nicht mal, 160.000 Flüchtlinge aufzuteilen, die schon seit 2 Monaten mindestens hätten gescheit zwischen den Ländern aufgeteilt werden sollen. Dann muss ich da ja etwas tun und dann hilft es mir nicht, immer nur wieder an den Appell, den Appell an den Optimismus oder den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu fordern.
Der Leiter des Elektrogewerbes in Deutschland, wenn ich das einer Zeitung entnehmen und zitieren kann, hat gesagt, das ist schon gut, wir brauchen Lehrlinge und so weiter. In Afghanistan testen sie die Anwesenheit von Strom durch die Hand. Das heißt, es ist ein Projekt von 5 Jahren, bis der einen Kühlschrank mit verschiedenen Modulen machen kann. Das ist mindestens so ernst zu nehmen wie der gute Wille an der Stelle. Ja. Aber ich möchte zu dem, was Sie über, Sie haben jetzt sozusagen über Ethik und Politik etwas gesagt. Und da gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, der es sich lohnt zu überlegen. Und gerade im Anschluss an das Märchen und das Wunder und die Tatsache, dass man von der Mama Merkel redet, in ihrer Darstellung würde man nicht so sehr sagen Mama Merkel, sondern sie ist eine gute Fee. Mhm. Sie tritt als gute Fee auf und das ist interessant und das sehe ich jetzt in einem interessanten Zusammenhang damit, dass wir da jetzt zwar von Politik reden, aber nicht von Demokratie.
Ja.
Weil die Entscheidung, dass das jetzt so geschieht und dass wir das schaffen, die ist nicht durch die Parteigremien gegangen. Insofern ist es tatsächlich ein Wunder, muss man sagen. In einem gewissen Sinn hat sie wirklich den vollen Respekt. Ja? Ja. Sie ist an dieser Stelle, ich meine, sie ist anticharismatisch, das ist ja, glaube ich, allgemein klar. Ja. Aber sie hat auf eine wundersame, sage ich jetzt selber, Art und Weise etwas bewirkt, was gegen alle Regeln der politischen Struktur, Infrastruktur ist, was wenn das nicht von oben geschieht, nicht vorstellbar ist, und was sozusagen einen auch mit der nötigen Angst fast oder mit den nötigen ein bisschen Flattern, sozusagen Herzflattern versehen muss, weil sie ist an dieser Stelle nicht autoritär, hat das nicht aufgezwungen, sie hat es aber auf eine wirklich bemerkenswerte Art und Weise geschafft, die Opposition zunächst mal in einem gewissen Schock abzuwehren und dann erst langsam kommen zu lassen und dann erst die Diskussion wirklich zu beginnen. Was sagt das, könnte man sagen, über unsere politische Kultur insgesamt, dass wir ein analoges Motiv, das wir ja jetzt ein bisschen genauer betrachten können, im Zusammenhang Wir schaffen das, nennt sich Yes We Can. Wir schaffen das, ist eigentlich die Überlegung von Yes We Can. So what did these leaders do? Was haben wir jetzt nach 8 Jahren von dem Yes We Can? Ja. Und die Gefahr, die ich bei der Gesinnungsbetrachtung oder sagen wir bei einer ungebührlichen Übertreibung der Gesinnungsbetrachtung sehe, ist, dass das eben einen Werbeeffekt hat, dass das einen Mobilisierungseffekt hat, der aber abklingt relativ bald und Frustration zurücklässt.
Ja, der lässt Frustration zurück. Also die Parallele zu Obama zu ziehen, liegt auf der Hand. Und auch da, wenn man sich da nochmal rückerinnert an die Anfänge von Obama und an seinen Wahlkampf, auch wenn ich mich daran erinnere, wie er da eine denkwürdige Rede in Berlin gehalten hat, die ganz deutlich nochmal an den Auftritt von John F. Kennedy erinnern sollte, da ist dieser Mann geradezu zu einem säkularen Messias überhöht worden, was dann darin gipfelte, dass er ohne wirklich nennenswert etwas schon weltpolitisch geschafft zu haben, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und es ist ja kein Zufall, dass für ihre spontane Entscheidung den Zuzug von Flüchtlingen aus Ungarn und dann überhaupt über den Balkan nach Deutschland zuzulassen, notabene weithin nach wie vor unregistriert, auch wenn man sich da jetzt langsam bemüht hat, ein Regime reinzubringen, laufen noch viele unregistriert in Europa herum. Und dass auch da dann die Forderung kam von Kirchen, aber auch von weltlichen Instanzen, dafür hätte Angela Merkel den Friedensnobelpreis verdient. Schauen wir uns, weil Sie jetzt gesagt haben, da haben wir dann so mehr die Führungspersönlichkeit, Obama eher charismatisch, Frau Merkel eigentlich gar nicht so als Charismatikerin verdächtig, aber offensichtlich gibt es eine Sehnsucht jetzt doch nach starken Persönlichkeiten. Ja, also wenn wir nochmal beim Beispiel Merkel bleiben, sie ist zunehmend politisch unter Druck geraten, hat aber dem bis jetzt standhalten können und nach wie vor liest man dann bei Forbes oder so, aber sie ist doch die mächtigste Frau der Welt. Also da gibt es diese große Sehnsucht nach den starken Männern oder auch nach den starken Frauen. Das ist das eine. Und das andere, dass dann Demokratie, wo man so durch die Mühen der Ebenen sich durcharbeitet, politische Kompromisse aushandeln muss, durch eben ritualisierte Diskurse und Machtverteilung, dass das eher an Attraktivität verloren hat. Und es ist jetzt interessant zu sehen, also die Europäische Union hat, man kann sich jetzt auch wieder fragen, wofür nun eigentlich genau, eben auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und wenn man sich also im Moment das Verhalten der Europäischen Union als Ganzes anschaut oder der Mitgliedstaaten, muss man sagen, also diesem Anspruch hier ein Friedensengel zu sein, diesen Anspruch hat also die EU jetzt also wirklich kläglich unterboten. Aber da hat man jetzt praktisch so zwei Optionen. Einerseits den Friedensnobelpreis für eine charismatische Führergestalt oder für, sagen wir, Führungskraft. Leadership klingt dann besser als Führer. Und das andere eben so eine Institution, die sonst eher immer negativ als so eine Art von technokratischer Herrschaft gesehen wird, mit massiven Demokratiedefiziten. Also diese Art von Governance wird eher weniger geschätzt. Und jetzt haben wir so beides vor uns und man fragt sich jetzt, ja, also auf welche Option soll man setzen? Und ich würde jetzt sagen, wenn Frau Merkel so entschieden hat, wie sie getan hat, das wäre für mich, manche würden vielleicht sagen, das ist doch Verantwortung gewesen, sie hat Verantwortung übernommen, aber das ist für mich erstmal, wie ich das vorhin schon nannte, Situationsethik, es ist noch keine Verantwortungsethik, weil die müsste sich dann wirklich auch schon, wenn nicht gleich im ersten Moment, dann doch sehr bald eine größere Strategie, sage ich mal, überlegt haben.
Das wird ihr auch nicht erspart bleiben.
Und das wird ihr nicht erspart bleiben, ich kann sie im Moment nicht erkennen. Andererseits, nur auf Demokratie zu setzen, wenn man damit ein gewisser Maße von Technik der Governance setzt, ohne dass es da Persönlichkeiten gibt, die auch mal so etwas wie Mut zeigen zu unbequemen Entscheidungen, die aber dann auch demokratisch abgesichert werden müssen, wird die Demokratie auch zu Tode geritten. Denn eine Demokratie, bei der die Politiker im Wesentlichen immer nur, wenn es nicht der jeweilige Vorteil der eigenen Interessensgruppen, die man vertritt, ist, die also immer so gewissermaßen auf die Stimmung im Volke schauen und sich rein nur von Meinungsumfragen leiten lassen, also die das betreiben, was man als Populismus bezeichnen würde, dann haben wir eben nun in der Tat eine Entwicklung, wo eben die Aufgabe, die ich bei Politikern sehen würde, nicht mehr erfüllt wird, nämlich auch dem Volk unbequeme Wahrheiten zuzumuten und vielleicht aber auch sozusagen mutig einen Schritt vorauszugehen und nicht immer nur in der Masse mitzulaufen. Also da braucht es beides.
Wir haben am Anfang dieses Gesprächs kurz davon geredet, dass man als Ethiker oder Ethikerin dem Verdacht manchmal unterliegt, dass man emotionslos und von den Gegebenheiten und den dringlichen Themen des Tages distanziert agiert. Dieses Gespräch hat, glaube ich, gezeigt, dass dem nicht so ist, dass man auf der Ebene der gedanklichen Arbeit, der analytischen Instrumentarien sehr viel Engagement und direkte Hilfe, möchte ich fast sagen, erzeugen kann. Ich danke Ulrich Körtner für diese Demonstration.
Ich danke für das Gespräch meinerseits.
Çenil bu inadane yorgunum. Haydi.